Du klingst ein bisschen wie außen, als ob du eine Flasche reinsprichst, Lara.
Also jetzt gerade spreche ich in eine Flasche rein, weil ich hier gerade was trinken will. Aber
Ah ja, gut.
Aber wenn ich die Flasche jetzt wegmache, ist es dann jetzt besser?
Ja, es ist besser.
Gut, okay.
So machen das also die Profis.
Hallo zu einer weiteren Folge des Yay Comic Podcast, euer Comic Podcast da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Lara und bei mir an meiner Seite ist natürlich wieder der Carlos.
Guten Tag.
Und heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast bei uns. Er ist wahrscheinlich der erfolgreichste und gleichzeitig am wenigsten bekannte deutsche Comiczeichner der Welt und hat ganz viele tolle Sachen schon gemacht, von denen die Leute zumindest schon mal was gehört haben. Er hat für große Marken gezeichnet, ist in allen möglichen Bereichen tätig als Autor. Und wenn wir die gleich aufzählen, dann werdet ihr sagen, ach ja, natürlich kenne ich, oh, da auch. Und deswegen freue ich mich sehr, begrüßen dürfen. Hallo Heiko Hörnig.
Hallo.
Hallo, ja, ich freue mich auch hier zu sein. Wobei, der bekannte Comiczeichner wahrscheinlich eher nicht. Ich bin ja wirklich fast nur Autor. Also zeichnen ist nur ganz, 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 ganz wenig.
Ja, zumindest, aber auch deine Autoruntätigkeiten sind ja eigentlich schon sehr wichtige, große Sachen dabei. Da werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht fangen wir doch einfach mal ganz vorne an, so ein bisschen. Wie ist denn so dein Einstieg in das Comic-Medium überhaupt so gewesen? So, war das ganz klassisch? Du bist ja auch ein Kind der 80er, so wie ich auch. Und ich glaube, Carlos ist jetzt auch
total,
nicht so viel jünger.
Mhm.
Das heißt, hast du auch klassisch mit auf der einen Seite hier Disney und lustiges Taschenbuch und dann vielleicht noch ein bisschen die franco-belgischen, ja, Asterix, Lucky Luke oder bist du ganz anders erzogen worden?
Also um meinen Bezug zum Comic zu erforschen, muss man wirklich ganz weit zurückgehen, denn ich bin eigentlich in so eine Comic-Familie reingeboren worden. Meine Eltern hatten lange Zeit, ich glaube 30 Jahre fast, einen Comicladen in Mannheim. Und den hatten sie halt auch schon kurz bevor ich geboren wurde. Dementsprechend gab es für mich eigentlich nie eine Zeit ohne Comics oder ohne Comicfiguren, ohne Disney oder auch franco-belgisches Zeug. Wir hatten schon immer zu Hause so einen Tim und Struppi-Teppich im Wohnzimmer liegen. Das war einfach omnipräsent. Und deswegen hatte ich wohl auch gar keine Chance, da rauszukommen aus diesem Sumpf.
Wow. Das ist ja perfekt. Also ich meine, gerade auch für einen Comic-Autor ist es ja die perfekte Origin-Story, in einem Comicladen aufgewachsen zu sein. Wie,
genau, von einem radioaktiven Comic gebissen worden und dann kamen die Kräfte.
Wie kam es denn dazu? Was waren denn deine Eltern so für Comic-Nerds?
Also primär mein Vater, der ist halt so ein klassischer Sammler. Das heißt, der sammelt auch heute noch. Der Laden ist zwar jetzt schon eine Weile, existiert nicht mehr, aber er ist auch, er sammelt weiterhin. Also wenn er keine Comics sammelt, sammelt er irgendwas anderes. Aber er ist natürlich eher so ein, er ist halt mit Wäscher und sowas aufgewachsen, mit diesen ganzen illustrierten Klassikern, mit, exakt, dieser Wäscher, ja, mit Sigurd und all diesen Gestalten und und momentan.
Die gute alte deutsche Wertarbeit.
Korrekt. Natürlich hat er auch jede Menge Superheldenzeug gelesen, aber aktuell bringt er, glaube ich, sogar eine kleine Reihe von, also mittlerweile eine etwas größere Reihe von Reprints aus den 50ern. Und da ist alles dabei von Horror über Western, über Science Fiction. Und die verlegt er gerade. Also er findet Sachen, die out of print sind, die Public Domain sind, und bringt die einfach auf Deutsch nochmal raus, in kleinen Auflagen. Das ist so seine Sache.
Unter was für dem Label?
I Love Comics heißt sein Verlag.
Habe ich auch noch nicht gehört.
Es ist, es läuft überraschenderweise, glaube ich, ganz gut bei den Nostalgie-Fans. Die haben das dann mitbekommen und klar, also es ist alles halt in die etwas spezielleres Zeug. Man muss halt auf diesen Nostalgie-Krempel stehen. Wenn man das tut, kann man sich, glaube ich, ein paar von den Comics holen.
Aber auf jeden Fall wahrscheinlich trotzdem auch deutlich günstiger als diese Mega-Nachdrucksammelausgaben, die es so bei größeren Verlagen gibt, wo man dann irgendwie 50 bis 100 Euro irgendwie hinblättern muss, nur weil
Ja,
dann.
auf jeden Fall.
Ja, ne? Und das ist dann natürlich schon noch ein bisschen schöner.
Genau. Ja, nee, aber das ist so, also diese ganze Nostalgie-Krempelkiste, das ist so sein Thema. Und bei mir war das eigentlich, ich habe eigentlich gelesen, was ich in die Finger bekommen habe. Wobei sich sehr schnell so eine Liebe für Superheldenzeug rausgestellt hat. Also die Asterix habe ich zwar auch noch in die Hand genommen, aber mit den meisten franco-belgischen Sachen habe ich nicht so viel anfangen können. Da fand ich einfach alles von DC und Marvel so viel spannender. Und ich hatte so eine Kiste, als Kind hatte ich so eine Kiste mit alten William-Spider-Man-Heften, also die Spinne. Das waren diese 60er-Jahre-Heften, die allerersten. Und ich hatte so eine große Kiste mit, die hatten halt einen Wasserschaden. Dementsprechend konnte mein Vater die nicht verkaufen. Und ich habe einfach dieses 60er-Jahre-Zeug mit, weiß ich nicht, 12 oder so gelesen oder 10, wahrscheinlich noch früher. Aber ja, so hat es begonnen. Superhelden fand ich halt immer mega geil. Und dann irgendwann später kamen natürlich Mangas. Und dann habe ich alle Mangas gelesen, die am Anfang rausgekommen sind. Und so ging das halt immer weiter, bis ich irgendwann angefangen habe zu studieren und eigentlich aufgehört habe, Comics zu lesen. Weil auch der Zugang halt plötzlich weg war. Vorher war das natürlich so, ich fahre einfach nach Mannheim, gehe in den Laden und nehme mir, was ich lesen möchte und gehe wieder raus oder setze mich hin, lese es dann vor Ort.
Ja.
Und nachdem das nicht mehr möglich war, habe ich auch wirklich ein bisschen so den Anschluss verpasst an die aktuellen Comics. Das kam dann erst später wieder. Aber ja,
Webcomics. Von welchen Jahren sprechen wir denn da jetzt so? Also von wann war der Bruch?
Der Bruch, ich glaube, der Bruch war, als ich von Ludwigshafen nach Mainz gezogen bin, und das war, glaube ich, so 2004, wenn ich mich recht erinnere.
Also so die Hochphase dann der Manga-Sache hier und so.
Genau, habe ich mich schon wieder rausgezogen. Ich habe wirklich noch viel Mangas das Letzte, was ich, glaube ich, an aktuellem Zeug damals gelesen hatte, war Death Note. Und davor natürlich auch alles. Dragon Ball war natürlich mega groß.
Ach stimmt, das ging ja schon in den 90ern los, ne, mit dem Manga-Zeugs.
Total, ja. Ich glaube, wir hatten ja auch die allerersten Drucke von Ranma 1/2 in der Manga-Power. Das Zeug, das war halt so mein Manga-Erwachen.
Womit bist du wieder eingestiegen?
Ich glaube, wirklich mit Webcomics. Also, dann irgendwann zu entdecken, dass es extrem viel cooles Zeug im Internet gibt und dass da halt gar keine Barriere war. So wie früher, als ich nur in den Laden gehen musste. Musste ich nur auf die Seite gehen. Ich bin offensichtlich bin extrem geizig.
irgendwelche zentralen Anlaufstellen oder hast du dir die einzeln irgendwie zusammengesucht?
Ich habe mir die am Anfang wirklich einzeln zusammengesucht, weil es, glaube ich, auch gar nicht anders ging, ganz am Anfang. Ich glaube, der erste Webcomic, den ich wirklich länger verfolgt habe, war Cat and Girl. Das ist super obskur. Und dann so Zeug wie Penny Arcade und diese ganzen Gamer-Webcomics, die so angefangen haben, auch um die 2000er, glaube ich, rum. Ja, aber das war so der zweite, nennen wir das, zweiter Frühling. Mit Comics? Ne,
der
Rückfall.
Wenn man von Drogen spricht, ist es dann so der Rückfall.
Total, ja, das war mein Rückfall.
Aber das ist ja nur die Seite, wo du selber konsumierst. Wie ist denn das dann mit dem Schreiben? Also ich meine, wir wissen ja alle, dass gerade in Deutschland der Job des Comic-Autors relativ selten losgelöst ist vom Comic-Zeichner. Absolut. Wie ist es denn dazu gekommen? Hast du das gelernt? Hast du das irgendwie, hattest du da ursprünglich andere Ambitionen und wolltest in anderen Printmedien vielleicht dein Glück versuchen und hast dann gemerkt, irgendwie Romane sind jetzt nicht so meins, aber Comics, das kann ich.
Ganz am Anfang habe ich natürlich, wie glaube ich viele späteren Autoren, gedacht, ich muss die Comics selber zeichnen. Und ich kann auch ein bisschen zeichnen, aber es war nie so, dass es meinen Ansprüchen genügt hätte oder dass ich das Gefühl, ich bin einfach nicht diszipliniert genug, um wirklich einen ganzen Comic zu zeichnen und wirklich gut zu zeichnen. Das habe ich dann recht schnell gemerkt, dass mir dafür Disziplin
Wer ist das schon?
Und einfach dieser Grit fehlt.
Das sind nur so Comiczeichner, die das machen, ja, komische Leute.
Ja, was sind das für Gestalten? Keine Ahnung. Nee, und dann irgendwann, ich glaube wirklich, der Punkt, bei dem ich verstanden habe, hey, Moment, man könnte auch einfach nur Comics schreiben, war, als ich Sandman gelesen habe. Ich glaube mit 16. Und Sandman war halt so, wow, was passiert hier gerade? Das ist vollkommen anders als alles, was ich vorher gelesen habe. Und dann habe ich Neil Gaiman entdeckt und habe gemerkt, oh, stimmt, es gibt ja auch nicht nur die
Comics Zeichnungen, werden ja auch geschrieben.
Comics werden von irgendwem geschrieben. Und klar, Grant Morrison kannte ich da auch schon. Aber Gaiman war so ein, so, hat wirklich die Art von Comic gemacht, wo ich dachte, ah, das berührt mich schon auf eine ganz andere Art und Weise. Das zieht mich viel mehr in den Bann als die Sachen, die ich vorher gelesen habe. Also auch coole Superhelden-Sachen. Und auch Watchmen hatte nicht diesen Effekt bei mir, aber Sandman hat das total ausgelöst. Auch diesen Wunsch, sowas in der Art vielleicht mal zu machen. Hm. Und dann habe ich habe einen Kumpel in der Schule kennengelernt, also naja, schon mit 12. Und das war Marius Pavlitzer, mit dem ich jetzt auch House Divided mache. Hm. Und wir kennen uns halt seit der 5. Klasse oder so. Und
krass.
Und Marius war halt der andere in der Schule, der gut zeichnen konnte. Das war am Anfang, am Anfang war die Welt perfekt und ich war der Einzige in meiner Klasse, der zeichnen konnte und alle kamen zu mir, wenn sie irgendwas gezeichnet haben wollten und man bekommt so diese Bestätigung und dann merke ich irgendwann, oh, da ist noch ein anderer Typ im Jahrgang und das war Marius und der konnte viel besser zeichnen und natürlich habe ich ihn sofort gehasst.
Das klingt wie der Anfang zu so einer Supervillain-Geschichte.
Total, genau.
Also und dann musstet ihr euch zusammentun, weil das Ende der Welt bevorstand und ihr habt gemerkt, by the powers of your forces combined.
Genau, werden wir Captain Comic und schaffen es vielleicht sogar einen Comic zusammen fertig zu kriegen. Ja, im Endeffekt war das so. Wir haben allerdings wirklich erst relativ spät angefangen zusammen. Also wir haben immer wieder versucht, auch mal Mangas zu machen. Wir haben einen Manga entwickelt und gepitcht an Gott, was war das? Tokyo Pop, glaube ich, damals noch. Die haben uns abgelehnt, zu Recht. Und dann nach der ersten Absage waren wir sofort, okay, gut, dann machen wir es jetzt nicht mehr. Und dann hat es wieder ein paar Jahre gedauert, bis Marius irgendwann zu mir kam und mir was in seinem Skizzenbuch gezeigt hat. Und das war so ein 4-Panel-Strip mit uns beiden, also mit Marius und mir, Figuren, die wir darstellen sollten. Aber der Dialog fehlt. Also es waren nur Zeichnungen von 4 Panels. Und er meinte, hey, ich habe das gezeichnet. Ich dachte, vielleicht hast du eine Idee für einen Gag. Okay, gut. Dann habe ich mir das ausgedacht, habe es reingeschrieben und wir dachten, hey, ist das vielleicht eine coole, innovative Art, wie man Comics machen kann? Du zeichnest erst und ich denke mir im Nachhinein eine Pointe aus. Und das haben wir dann versucht. Das war dann unser erster Webcomic, Selektive Erinnerung hieß der.
Ah ja.
Und das haben wir, glaube ich, so 10 Comics durchgehalten. Bis wir gemerkt haben, okay, das ist absolut unnötig kompliziert, das so rumzumachen. Lass mich erst einen Gag schreiben und dann zeichnest du ihn.
Habt ihr ja lange durchgehalten.
Wir haben richtig lange, wir haben 10 Comics gemacht auf diese Art und Weise, also immerhin.
Muss euch mal erstmal jemand nachmachen.
Das stimmt, ne, bitte nicht, es wird nicht gut, es rentiert sich nicht.
Könnte man doch mal mit einer Graphic Novel versuchen.
Ja, warum nicht? Mach einfach mal 200 Seiten und dann guck ich mal, um was es geht. Genau, und dann haben wir halt so einen Gag-basierten Strip-Comic gemacht, den wir mit immer wieder so einer leichter Unterbrechung von 1-2 Jahren online gesetzt haben. Ich glaube, wir haben 2006 angefangen. Hm. Ja, und irgendwann hatten wir dann wirklich das starke Bedürfnis, oder vor allem, ich wollte eigentlich auch ein bisschen was mehr, also länger erzählen. Ich wollte eigentlich wie meinen Sandman machen. nicht wirklich inhaltlich, aber eben zumindest, ich will eine lange Geschichte erzählen, die lustig ist, die emotional berührt, die einfach ein bisschen weiter trägt als 4 Panels.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Ich möchte noch mal kurz zurückgreifen, weil so leicht möchte ich dich nicht von der Angel lassen. Du hast vorhin gesagt, euer Manga-Pitch wurde zu Recht zurückgewiesen. Weißt du noch, worum es da ging?
Ja, natürlich. Der Manga hieß Cursed und hatte die ganz originelle Idee, dass unsere Hauptfigur, also ein paar Elemente mag ich immer noch davon, aber es war halt sehr in der Art von Inuyasha und Naruto und wenn man einfach das zusammen mashed, hätte man Cursed gehabt.
Mhm. Okay.
Also die Hauptfigur war ein Typ, der sehr arrogant war. Ein Schwertkämpfer in so einem pseudo-japanischen Mittelalter und dem wurde sein Herz rausgerissen von einem Dämon und das Herz wurde ersetzt mit dem Herz eines Katzendämons und immer und nachts hat er sich immer in eine kleine Katze verwandelt und tagsüber war er halt ein normaler Mensch. Mhm. Also wir sehen schon so die Nachwehen von Ranma und Inuyasha und all das Zeug war da noch drin.
Und warum
das war so ein Schonen.
Ja, genau. Aber ich meine, das war doch damals auch voll in. Warum haben die das denn abgelehnt? Ich meine, das hätte doch eine Cash-Cow werden können.
Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, die Zeichnungen waren noch nicht, ohne Marius zu nahe zu treten, die Zeichnungen waren damals noch nicht wirklich on point. Wir haben uns da einfach wir haben uns so ein bisschen im Worldbuilding verloren und Marius hat unglaublich gute Character Designs gemacht und tolle, tolle Concept Art Studien. Aber die fertigen Seiten, die er damals noch wirklich mit Tusche geinkt hat und auf Papier gezeichnet hat,
Krass.
die waren einfach nicht, noch nicht so richtig da, wo sie vielleicht hätten sein müssen. Und inhaltlich, ich hatte damals mit der Annika Hage Kontakt aufgenommen, die ich auch noch nie persönlich getroffen habe, aber sie hat einen unglaublich coolen Stil schon damals gehabt, hat auch einige coole Mangas rausgebracht und ich wollte einfach mal so ihre Meinung hören zu unserem Pitch und sie hat mir eine sehr nette E-Mail zurückgeschrieben und hatte gemeint so, ja, also sie findet es eigentlich alles ganz cool, aber sie würde uns empfehlen, nicht so in dieses Pseudo-Japanische zu gehen. Weil so dieser Japan-Abklatsch, ist so das Erste, was alle deutschen Mangaka halt machen wollen. Und vielleicht wäre es cooler, was zu machen, was halt eher, weniger wie ein Abklatsch von den bekannten japanischen Sachen wirkt und ein bisschen originärer ist, vielleicht auch eher aus der deutschen Mythologie oder was auch immer. Also,
Aber war das nicht?
das war zumindest ihr Feedback.
Ah, okay. Aber war das nicht zu der Zeit so das Ding? Also es wurde doch ganz viel hier in Deutschland auch so das japanische Ding nachgemacht, einfach.
Genau. Und ich glaube, sie wollte uns eigentlich schon direkt sagen, macht nicht das, was alle anderen machen.
Okay.
Macht vielleicht eher, geht in eine andere Richtung. Nicht dem Trend unbedingt hinterher.
Und da habt ihr euch
Fand ich
gleich
zumindest
so.
gutes Feedback.
Das ist ein super gutes Feedback, aber es hat euch so demotiviert, dass ihr gesagt habt, wir machen nie wieder einen Manga.
Direkt in die Tonne gekroppt, genau.
Ah,
Man muss dazu sagen, dass zu dem Zeitpunkt halt auch irgendwie World of Warcraft gerade sehr, sehr populär war. Ja, das braucht auch sehr viel Zeit. Kann man nicht gleichzeitig Comics machen, wenn man World of Warcraft spielen muss. Ja.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe so viele Stunden, die ich meinem Studium hätte widmen sollen, World of Warcraft gewidmet. Das für mich immer noch so ein bisschen auch ein Rätsel
Tja.
ist, wie ich dieses Studium jemals schaffen konnte.
Ja, und du hast auch keine Mangas gemacht.
Nee, weder geschrieben noch
Ja, siehst
gezeichnet.
du.
Aber
Siehst du mal.
ich muss ganz ehrlich sagen, mein Bruch mit dem Medium war auch wahrscheinlich noch länger als bei Heiko. Aber es geht
Da können
heute
wir auch gleich
nicht.
mal drüber reden.
Nein, das ist nicht. Also ich bin hier nicht. Nein. Wir bleiben bei dir. Und okay, also ihr habt dann erstmal diesen Pitch verloren und ihr habt dann den Webcomic auch gemacht und so. Aber das ist ja noch keine Karriere so an sich. Also ich meine, hast du mal ganz,
Ja.
ganz, ganz offen, kannst du denn heute von deinen Comics leben? Also ich denke mal, damals konntest du es auf jeden Fall noch nicht. Aber wie ist denn das jetzt heute eigentlich so?
Naja, damals überhaupt nicht. Da habe ich ja auch noch studiert. Ich habe ja auch 14 Semester studiert und dann abgebrochen. Was man auch
Ja,
machen
was man so
kann.
macht. Ja.
Das ist ganz wichtig, wenn man irgendwann professioneller Comic-Autor werden will, dass man sehr lange studiert und dann keinen Abschluss hat. Nee, ehrlich gesagt, das ist wie bei so vielen in dieser Branche ist das ja, man rutscht so Stück für Stück rein und die meiste Zeit ist es auch keine Karriere und plötzlich merkst du, oh ja, jetzt plötzlich schon. Rückblickend ist es plötzlich eine Karriere geworden oder ein richtiger Job geworden. Und heute kann ich wirklich davon leben. Das funktioniert überraschend gut gerade, aber wie bei so ziemlich allen Freelancern, weißt du ja nie, wie es einfach im nächsten Jahr aussieht. Also
Ja, klar, ja.
man kann irgendwie nur rückblickend sagen, hör, stimmt, die letzten paar Jahre lief das alles ganz gut.
Okay.
Ich glaube, der große Knackpunkt war, dass ich, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, erstmal angefangen habe zu arbeiten und zwar als Texter in der Werbung. Und auch mit Marius zusammen. Also wir haben zusammen ein Praktikum gemacht in einer Frankfurter Werbeagentur. Er als Art Director und ich als Textpraktikant. Und das war so der erste Job. Und das war vor allem für mich extrem wichtig, weil ich zum allerersten Mal gemerkt habe, oh, das ist eine Perspektive. Ich meine, ich habe Amerikanistik und Germanistik und Soziologie studiert und mich innerhalb dieser der 14 Semester immer wieder gefragt, großer Gott, was mache ich überhaupt, wenn ich damit aufhöre? Ich hatte eigentlich immer oder lange Zeit wirklich auch den Wunsch, ich würde eigentlich gerne Filme machen, ich würde gerne Drehbücher schreiben und ich würde gerne Regie führen. Aber es gab keine Öffnung und alle Versuche, Serien zu pitchen, haben halt auch nicht funktioniert. Also zumindest während dem Studium. Und dann war diese Option, hey, wenn du mit Schreiben Geld verdienen willst oder mit Ideen, verrücktem Zeug ausdenken, Geld verdienen willst, gibt es immer noch diese Option, in der Werbung zu arbeiten. Was ich erstmal sehr beruhigend fand, obwohl mich Werbung überhaupt nicht interessiert hat. Also auch gar keine Ahnung hatte davon.
So wie eigentlich niemand Werbung interessiert.
Ja, und auch keine Ahnung davon hat.
Es gibt wirklich ein paar Leute, die da halt total drauf stehen und auf diese kleine Subkultur, die in den Agenturen existiert, darauf stehen, auf die Preise, die man gewinnen kann. Und das hat mich aber wirklich nur ganz, ganz peripher interessiert.
Ich glaube, die stehen alle hauptsächlich auf das Geld, was man da verdienen kann.
Ja, wobei das Erste, was mir gesagt wurde, als ich mein Praktikum gemacht habe oder mein Praktikumsplatz bekommen habe in der Agentur, war, nur damit du Bescheid weißt, die goldenen Zeiten sind vorbei. Und ich dachte, okay, es gab goldene Zeiten. Ich habe mich so wenig für Werbung interessiert, dass ich auch keine Vorstellung davon hatte, dass da Leute mal wohl viel Geld verdient haben, irgendwann in den 80ern und frühen 90ern.
Ja, ich glaube, das waren so die Zeiten, als auch so die wirklich die ersten Slogans auch für Marken richtig entwickelt wurden, so als Just Do It erfunden wurde zum Beispiel. Ich glaube, das waren die goldenen Zeiten.
Ja, genau. Ja, und anscheinend in den 80ern haben sie wohl auch noch richtig fett verdient. Aber als ich dann irgendwie 2011 oder 2010 angefangen habe, hieß es schon so, ja, Wirtschaftskrise hat uns auch erreicht und alle Geld gibt's hier keins mehr zu holen.
Das Koks war alle.
Das ist leider, ja, das ist uns vor 10 Jahren ausgegangen. Aber die andere wichtige Sache, die ich da gemerkt habe, ist, also ich fand's extrem gutes Training für mich, weil du einfach gezwungen warst, innerhalb kürzester Zeit unfassbar viele Ideen zu entwickeln. Und du sehr schnell die Angst vor diesem leeren Papier verloren hast, weil du dir das gar nicht leisten konntest. Du musstest halt bis zum Ende des Arbeitstages oft irgendwie 20 Ideen zu irgendeinem Thema dir ausdenken. Dann wurden die alle weggeworfen am nächsten Tag. Und dann hast du dir nochmal 20 Ideen zum selben Thema ausgedacht. Und irgendwann hast du gemerkt, oh, cool, man muss keine Angst haben, weil irgendwas fällt mir immer ein. Es wird schon noch was rauskommen, wenn man dieses Gehirn weiter presst. Und das war, das war extrem hilfreich für mich. Also auch wirklich so eine Schreibdisziplin zu entwickeln und eine Arbeitsdisziplin zu entwickeln. Denn die hatte ich total verloren im Studium. War fürchterlich. Ja. Und dann die andere wichtige Person, die ich in der Agentur kennengelernt habe, war Dominik Bauer, den man vielleicht von als ein Teil des Duos Hauck und Bauer kennt. Das sind auch sehr, sehr lustige Cartoonisten. Und Dominik hatte auch als Texter gearbeitet bei derselben Agentur und hat aber nur so eine 3-Tage-Woche gehabt. Und dementsprechend habe ich gemerkt, oh, man kann auch nur 3 Tage festarbeiten und 2 Tage sein eigenes Zeug machen. Das ist eine coole Option. Also nachdem ich das irgendwann gecheckt hatte, dass das geht, habe ich es auch nie wieder anders gemacht.
Ja.
Und das führt uns dann weiter zu einer Party, auf der ich Joscha Sauer kennengelernt habe, der ja auch in Frankfurt wohnt, den ich aber irgendwie jahrelang, dem ich nie beim Weg gelaufen bin. Und dann haben wir uns auf der Party vom Christopher Tauber, der ja auch hier Zwerchfellverleger und selber Comiczeichner und Comicautor ist, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Und Joscha hatte unsere Webcomics gelesen, Selektive Erinnerung, die Dinger, die ich mit Marius gemacht hatte. Und der fand die lustig. Wir hatten aber nur ganz wenig Zeit zum Quatschen, weil ich eigentlich schon wieder weg musste, um mit dem Zug nach, ich glaube, nach Mainz damals noch zu fahren oder nach Offenbach, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall hat er mich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, für ihn nicht lustig Cartoons auszudenken, weil er zu dem Zeitpunkt einfach auch keine Lust mehr hatte, alleine zu arbeiten. Der hat das ja da auch schon 15 Jahre gemacht und wollte einfach nicht mehr alleine in seinem Atelier sitzen. Dann habe ich mir da ein paar Cartoons ausgedacht. Das hat auch recht gut funktioniert. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Zeichentrickserie zu schreiben. Weil sein Plan war, aus nicht lustig eine Trickfilmserie zu machen. Und er hatte im Jahr davor auch schon einen Piloten gecrowdfundet und mit einem Kölner Trickfilmstudio umgesetzt. War aber mit dem nicht so richtig zufrieden. Der war 20 Minuten lang und hat als Pilot super funktioniert, aber hatte halt, ja, das war nicht so, wie er die Serie machen wollte. Und er wollte die Serie auch nicht mehr alleine schreiben. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, meinen Job in der Werbung dafür aufzugeben, den ganzen Tag bei ihm rumzuhängen und mir Cartoons und Drehbücher auszudenken. Und dann hat
da hast du wahrscheinlich nicht besonders lang überlegt, oder?
Naja, also ein bisschen musste ich schon überlegen, weil ich dachte, wenn dich jemand fragt, ob du eine Trickfilmserie schreiben kannst und du noch nie eine Trickfilmserie geschrieben hast, musste, und ich natürlich sofort ja gesagt habe, natürlich kann ich das. Aber ich wusste nicht, ob ich das zu dem Zeitpunkt auch wirklich konnte. Ich hatte halt ein paar Werbespots geschrieben, die gingen aber nur 30 Sekunden und nicht 20 Minuten. aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil dann haben wir wirklich zusammen in diesem Atelier gehockt und haben 5 Jahre lang an einer Trickfilmserie gearbeitet und an ein paar Büchern.
Ja, also ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich habe diese Pilotfolge selber, ich war bei dem Crowdfunding dabei. Ich habe sogar noch die Postkarte als die Dankeschön-Postkarte
cool.
davon. Ja, ja.
ja, ich hatte den auch gesehen, den 20-Minüter, und hatte ihm witzigerweise damals auf Twitter noch geschrieben, wer den da mitgeschrieben hat oder ob er das alleine geschrieben hat. Und er hatte mir auf Twitter sogar geantwortet, meinte, nee, er hätte den alleine geschrieben. Und das war aber dann halt irgendwie ein Jahr, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben.
Mhm. Na, ich stelle mir halt auch so vor, gerade so diese Ein-Panel-Cartoons, die er da so gemacht hat, lange mit nicht lustig. Ich meine, wenn man das über viele Jahre macht, irgendwann, das ist ja einfach so, du wiederholst dich halt auch, oder die Gags sind halt dann wirklich immer nur noch Meta-Referenzen auf 3 andere Gags, die du schon über die letzten 10 Jahre gemacht hast, und irgendwann reicht es halt auch nicht mehr, und da ist es total sinnvoll, sich neue Leute dazu zu holen, und wenn man eine Zeichentrickserie machen will, erst recht. Und wie war dann euer Prozess so? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Hat er dann gar nichts mehr geschrieben und du hast die kompletten Folgen allein dir erstmal ausgedacht und ihm gepitcht und er hat dann mit Feedback und so, oder saßt ihr zusammen feuchtfröhlich und habt euch die Gags um die Ohren geworfen, oder wie war das?
Nee, der Prozess war so, also ich kam dann ins Atelier und da war dann damals auch schon eine Animatorin da, Kathi Knitt, die, ich glaube, damals 17 war und unglaublich talentierte Animatorin. Die erste Folge stand eigentlich schon von der neuen Serie. Also es sollte eine neue Serie geben, die Finanzierung war noch überhaupt nicht klar. Aber Joscha wollte auf jeden Fall schon mal weitermachen. Und wir hatten auch schon so eine kleine Filmförderung aus Berlin in Aussicht. Die erste Folge stand, die zweite Folge war eigentlich noch gar nichts da, außer eine Idee. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben wirklich an so einem großen Whiteboard im Atelier uns so eine, was könnte die erste Staffel sein, so ein 10 Episoden ausgedacht, mit ganz, ganz groben Ideen, um was könnte es gehen. Und Joscha hatte ja auch so ein bisschen die Struktur der Serie schon. Also er wusste, welche Figurengruppen auf jeden Fall auftauchen sollten und dass es im Endeffekt immer so Einzelgeschichten gibt, die aber miteinander verbunden sind und dann am Ende irgendwie zusammenführen. Das war zumindest so seine grobe Idee, wie er auch diesen 20-Minüter aufgezogen hatte. Und es war dann eigentlich meistens so, dass ich mir eine von diesen Folgen, die wir uns so ganz, ganz basic am Whiteboard ausgedacht hatten, genommen habe und dann eine Outline geschrieben habe erstmal. Die Outline habe ich ihm gezeigt, er hat dann seine Kommentare dazu gemacht und davon ausgehend habe ich dann das Skript geschrieben. Und jede Version habe ich eigentlich immer dann mit ihm geteilt. Das heißt, er hat dann halt Notes gemacht, hat noch ein paar Gags irgendwie rausgeschmissen oder Gags selber reingebracht. Ab dem Moment, wo man über auch so ein Skript spricht, versucht man sich ja auch gegenseitig so ein bisschen, man schaukelt sich so hoch, man versucht sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und versucht halt das so zu plussen. Also so, der Gag ist schon gut, aber was, wenn irgendwie das noch passieren könnte? Und was, wenn dann das und das passieren könnte? Und wenn man merkt, dass der andere lacht, merkt man, okay, jetzt sind wir auf einer guten Richtung. Und das war eigentlich so eine sehr organische Sache. Aber ich habe dann halt da gesessen und habe halt wirklich die Folgen runtergeschrieben. Und dann hat Joscha recht schnell gemerkt, dass ich auch ein bisschen zeichnen kann und hat gefragt, ob ich auch die Folgen storyboarden könnte. Also ein Storyboard ist im Endeffekt bei unserer Produktion ein animiertes Storyboard gewesen. Also du hast halt ganz, ganz krampige Zeichnungen von jeder Szene gehabt und siehst halt, wie die Figuren aussehen und vielleicht auch mal so 1-2 kleine Momente, wo sich wirklich was bewegt. Aber ansonsten das so ganz viele Einzelillustrationen gewesen, zu denen wir dann auch direkt so einen Champ-Track aufgenommen haben. Weil wir ja dann auch selber die meisten Stimmen auch gesprochen haben. Also wir waren halt so ein kleines Team, dass wirklich jeder 5 Jobs übernehmen musste. Und zum Schluss habe ich dann also nicht nur die Drehbücher geschrieben, sondern ich habe auch gestoryboardet und ich habe Figuren gesprochen und ich habe Videoschnitt gemacht und ich habe Sound-Editing gemacht und Sound-Design und ganz viele andere Sachen, die ich vorher noch nie gemacht hatte. Aber die Not war halt da, weil das Geld so knapp war, dass man sich da halt reinfuchsen musste. Im Nachhinein ganz, ganz tolle weitere Chance, Sachen zu lernen und so seine eigenen Skills auszubauen. Und vor allem sind halt jetzt 6 Episoden rausgekommen, also ich glaube insgesamt so 90 Minuten Material. Das ist natürlich jetzt nicht super viel, wenn man bedenkt, dass da 5 Jahre Arbeit drinstecken. Aber wir haben ja nochmal ein Crowdfunding gemacht, haben irgendwie 14.000 Leute, also 14.000 Fans haben mitgemacht, es wurde 500.000 ungefähr eingenommen dadurch und damit konnten wir das dann finanzieren über die Zeit.
Krass.
Leider halt kein Geschäftsmodell. Das hat halt vorne und hinten nicht wirklich gepasst mit dem Budget. Mhm. Nee. Und verkauft haben wir es auch nicht bekommen. Also es gab dann auch wirklich kein Sender oder kein Streaming-Anbieter damals, der da Interesse gehabt hätte. Das war alles überraschend schwierig dafür, dass es auf einer Marke basiert, die ja auch Millionen von Büchern verkauft hat. Also es gibt ja die nicht lustig Bücher waren ja unglaublich erfolgreich.
Wie erklärst du dir das, dass es nicht irgendwo untergekommen ist?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Erstmal in Deutschland, wir haben ja auch ganz viele Gespräche gehabt mit Leuten, du hast sehr schnell gemerkt, dass in Deutschland erstmal die Leute nicht gewohnt sind, Animationen zu produzieren. Die kaufen Animationen ein. Das heißt, die haben auch kein Gefühl dafür und keine Vorstellung, was so eine Vollanimation kostet. Das ist halt, das können die sich halt nicht vorstellen. War also zu teuer in der Produktion. Dann war es ganz schwierig, den Leuten zu erklären, dass man Animationen nicht für Kinder macht automatisch. Was verrückt ist, weil wir sind alle mit so vielen Beispielen aufgewachsen. Und auch die Leute, mit denen wir gesprochen haben, sind mit denselben Beispielen aufgewachsen. Die kennen ja auch Simpsons und Family Guy und American Dad und was auch immer. BoJack Horseman mittlerweile. Leute wissen, dass Animation nicht automatisch für Kinder ist. Aber in Deutschland ist das noch extrem in den Köpfen der Leute drin, die halt an den Hebeln der Macht sitzen.
Ja, ich würde sagen, auch international durchaus ist Animation ja nicht unbedingt immer für Kinder, aber immer irgendwie überdreht oder überzeichnet oder so. Ne? Es ist ganz selten wirklich richtig ernst.
Genau, und richtig ernst waren wir ja auch nicht.
Nee, klar, aber das ist zum Beispiel was, was mir irgendwie total fehlt. Also ich sehe ja zum Beispiel bei diesen Star Trek-Serien, die es jetzt gibt, die eine ist so für Kinder, die andere für Erwachsene, so Rick und Morty-Style, so ein bisschen. Und verstehe ich nicht so richtig, warum sowas nicht gibt, ja, warum nicht auch mal Animation gemacht wird mit richtig Drama, so.
Ich meine, BoJack ist richtig dramatisch, und auch traurig, teilweise.
Es gibt Beispiele, ja.
Ja, genau.
Ja, aber ich glaube, es gab auch in den 70ern gab es auch tatsächlich von Öffentlich-Rechtlichen mitproduziert richtig anspruchsvolle animierte Filme teilweise. Ohne übertrieben zu sein.
Klar, es gibt immer mal so Beispiele und früher gab es sowas auch mehr gefühlt, aber inzwischen ist es irgendwie und in Deutschland natürlich nochmal doppelt immer so Kinderkram oder muss überdreht sein und so, naja.
Ja, und das ist natürlich auch irgendwie, da ist natürlich die Schnittmenge zum Comic auch immer noch da. Da ist ja auch immer bei vielen Leuten noch das Bild im Kopf, so was Comic, das ist doch was für Kinder.
Ja.
So. Im Comic-Bereich ändert sich das jetzt mittlerweile stetig, langsam aber stetig, aber im Animationsbereich dann anscheinend nicht, oder wie?
Es ist schwierig. Es ist so richtig, können wir es uns auch nicht erklären, woran es genau lag. Vielleicht waren es wirklich einfach ganz viele Faktoren, die zusammengespielt haben. Diese Schwierigkeit, deutschen Produzenten oder Produktionsfirmen oder auch Sendern zu erklären, dass man Animation macht, die nicht automatisch für Kinder ist, war auf jeden Fall da. Die andere Schwierigkeit, glaube ich, ist, dass, obwohl nicht lustig, als Marke extrem erfolgreich war, vor allem für eine deutsche Marke, gibt es ja auch nicht so viel, was sich damit vergleichen lässt, ist es als Konzept schwierig zu erklären, weil es sind halt Figuren, die organisch irgendwann entstanden sind bei Joscha. Herr Riedmann, der in der Wand wohnt. Dann die Lemminge, die sich umbringen wollen. Dann hast du noch irgendwie 2 verrückte Professoren. du hast drei Yetis und das ist so, da ist keine Klammer, die man jemandem einfach erklären kann, sondern das ist, die Serie ist schon sehr für Fans der Marke gemacht und für jemanden, der komplett außenstehend ist, erschließt sich das nicht, zumindest nicht in einem Satz. Du musst es zumindest gucken, um es zu verstehen. Und das macht es, glaube ich, auch immer extrem schwer, wenn du es nicht sehr, sehr simpel zusammenfassen kannst, was eigentlich die Idee der Serie ist, sondern das ist halt so ein
der sogenannte Chaos, Elevator Pitch. Ja, das Elevator Pitch ist schwierig.
Der Elevator Pitch ist halt im Endeffekt, wir machen eine Serie zu einer Buchreihe, die sich millionenfach verkauft hat. Und dass das aber nicht gezogen hat, habe ich nicht verstanden.
Habt ihr auch mal überlegt, dass die Animation outzusourcen und in Asien machen zu lassen?
Klar, am Anfang hat man das überlegt, aber für Joscha war eigentlich einfach die Qualität immer extrem entscheidend. Also wenn man schon seine Zeit damit mit so einer Produktion verbringt, dann wollte er was machen, was einfach genauso aussieht, wie er sich das wünscht. Und außerdem gibt es in Deutschland auch ein paar echt richtig, richtig gute 2D-Animatoren und Animatorinnen, die wenig Arbeit bekommen, weil einfach 2D-Produktionen fast nicht mehr passieren hier. Also ganz wenig. Und dann haben wir uns die zusammengesucht und hatten halt Leute, die in ganz Deutschland verteilt saßen, aber absolut top waren, also großartige Arbeit gemacht haben und halt auch einfach dankbar waren, bei einer coolen Produktion mitmachen zu können, weil ja ihre Skills einfach leider nicht so oft mehr gebraucht wurden. Und klar, die konnten halt alle von zu Hause arbeiten, was halt auch ganz angenehm ist. Sonst musst du ja immer durch die halbe Welt reisen als Animatorin, um deinen Job zu bekommen.
Ja, das stimmt natürlich auch. Wie ist denn das dann gelaufen, nachdem die Staffel fertig war? Du hast gesagt, ja, ihr habt es produziert bekommen und so weiter, aber du hast schon gesagt, kein nachhaltiges Konzept. Heißt das, das war's jetzt?
Mit der Nicht-Lustig-Serie war es das auf jeden Fall, ja. Mhm. Weil 5 Jahre zu brauchen, um 90 Minuten Trickfilm zu machen, das kann man halt nicht verkaufen. Das kauft halt niemand ein. Klar, die 14.000 Leute haben das alle ausgeliefert bekommen. Es gab ja auch DVDs, die gemacht wurden. Das Ding, du kannst die Serie auch für ich glaube, 10 Euro insgesamt bei im Apple Store? Heißt das so?
Nee.
Ja. Ja, iTunes.
Naja, ich glaube, aber wie heißt denn das jetzt eigentlich? Gute Frage, ja.
Wie auch immer. Also überall, wo man so den Instinkt hätte, dass man sie kaufen könnte, kann man sie auch kaufen. Mhm. Auch auf Amazon und sonst wo. Du kannst sie digital kaufen und für einen Zehner kriegst du halt die gesamte Serie plus Bonusmaterial. Und wir haben auch noch ein schönes Making-of gemacht. Also das Package, da ist ein Zehner wirklich gut angelegt, um sich das anzugucken. Aber die Aufmerksamkeit hat auch gefehlt. Also wir haben zwar diesen krassen Kickstarter gemacht, den es ja auch so in Deutschland fast nicht gibt, aber es wurde nicht drüber geschrieben. Also ich verstehe auch nicht, warum weder Zeitungen noch irgendwie Fernsehen, warum da niemand eigentlich wirklich drauf angesprungen ist. Es gab ganz wenig Berichterstattung dazu. In der ganzen Comic-Journalismus gab es einfach gar nichts. Oder auch halt nur so Randnotizen, wo ich mich auch schon gewundert habe. Aber
ja, aber woran liegt das denn?
Keine Ahnung. Das kann ich hier nicht beantworten. Wer weiß. Ich weiß es nicht.
Es ist ja schon irgendwie seltsam, ne?
Es ist total seltsam. Und wir haben richtig viel dafür getrommelt. Wir haben irgendwie einen Monat lang jeden Tag auf Facebook gepostet, Live-Videos gemacht. Wir haben das ja auch permanent bespielt, die ganzen Kanäle. Aber so richtig von der Berichterstattung wurde das nicht aufgegriffen. Keine Ahnung.
Ja, vor allem, wenn die Bücher doch da so erfolgreich sind, dann ist das ja auch nichts, was irgendwie heiße Luft ist. Also da hat man ja auch was, worauf man aufbauen kann. Ist das natürlich schon seltsam.
Ja, und das finden auch nicht nur Leute in Deutschland seltsam. Joscha war auch bei einem bei so einem Cartoon, das nennt sich Cartoon Forum. Das ist so eine große Pitch-Veranstaltung, wo Leute aus der ganzen Welt hinkommen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land die abgehalten wurde, wo er dann auch nicht lustig als Projekt vorgestellt hat. Und hatte halt auch wirklich so einen kurzen Pitch auf einer Bühne gehabt. Und Leute kamen danach und meinten, ja, super, also kriegt ihr doch auf jeden Fall verkauft. Nein, nicht in Deutschland.
Habt ihr es in anderen Ländern mal versucht?
Das Problem ist, dass in anderen Ländern ist es, glaube ich, gleich direkt unmöglich, weil der, also wir haben von den ersten beiden Folgen sogar wirklich eine englische Version produzieren lassen, beziehungsweise produziert mit englischen Sprechern und hatten auch einen Comedian, einen YouTube-Comedian, einen britischen, der Tonregie gemacht hat und der auch die Skripte nochmal, die Übersetzung nochmal ein bisschen überarbeitet hat. Also es gibt die ersten beiden Folgen auf Englisch, aber eher so zum Ausprobieren. Die Marke hat ja gar keine Präsenz im Ausland. Also es gibt zwar irgendwie ein paar nicht lustig Bücher auch in anderen Ländern, aber nicht so, dass man da aufbauen könnte. Vor allem war es, glaube ich, so, wir haben diese 6 Folgen gemacht, die wir wirklich machen wollten. Und danach war es für uns auch gut. Also wir hatten total Lust, was anderes zu machen nach 5 Jahren und nicht wieder genau so in diesen Trott zurückzukommen. Von daher war es so ein bisschen Filmschule für uns. Und das, ich finde, es hat schon total rentiert, weil wir haben halt gezeigt, oh, und wir haben auch gelernt, wie man eine Trickfilmserie macht. Und wir können das jetzt auch. Und wir haben halt eine schöne Serie, die man Leuten auch zeigen kann, so als Aushängeschild. Und wenn wir die nächste Trickfilmserie pitchen, dann wird das halt was ein ganz neues Konzept sein.
Okay, seid ihr da schon dran, oder?
Ja, wir haben eine Idee und entwickeln auch was, also Joscha und ich. Und das wäre aber eine Sache, die ich dann direkt international pitchen wollen würde.
Mhm. Netflix.
Also Netflix und Nickelodeon und so ein paar Kontakte in USA haben wir auch. Und das ist halt für mich das große Learning gewesen, dass einfach eine Trickfilmproduktion in Deutschland unfassbar schwierig ist, selbst wenn du es auf einer bekannten deutschen Marke aufbaust. Und ich hätte total Lust, mehr Zeichentrick zu machen, aber dann muss das muss das ganz anders finanziert werden und dann muss man das ganz anders aufziehen. Mhm. Ich finde, es macht keinen Sinn mehr, Sachen nur für Deutschland zu produzieren. Also in den allerwenigsten Fällen.
Ich musste jetzt, als du gerade erzählt hast, total an diese Manga-Reihe Keep Your Hands Off Aizuken heißt die. Die hat noch keinen deutschen Titel. Gibt's auch mittlerweile als Anime. Da geht's um drei Schulmädchen, die sich in den Kopf gesetzt haben, einen Anime-Film zu machen. Mhm. Und man sieht in dem Manga und die erste eine Staffel, die es jetzt gibt, sieht man halt eher einen Prozess und es ist quasi ein Anime oder übers Anime machen oder ein Manga übers Anime produzieren und was da eigentlich wirklich dahinter steckt und die Struggles und so weiter, aber auch die Faszination daran. Und daran habe ich jetzt gerade die ganze Zeit denken müssen, weil so ein bisschen wie bei euch oder wie bei dir das so war, wie mit ganz kleinem Budget, mit viel Blut, Schweiß und Tränen und eine Person macht 5 Aufgaben. Das klingt so. Wäre doch jetzt eigentlich genau das Richtige, darüber jetzt einen Comic zu machen. Also ein Comic über, wie nicht lustig die Animationsserie gelaufen ist, als Making-of. Das wäre doch jetzt genau das Richtige.
Ob das so eine große Zielgruppe hat?
Genau.
Man kann es ja eben nicht als nicht lustig Entstehung, sondern quasi nur abstrakt so. Dann ist es halt eine fiktive Serie, die ja okay. gemacht wird. Und ist halt nicht ihr, sondern es sind halt Tick und Trick und Blip.
Ja, das finde ich gut. Ein schöner 500 Seiten Graphic Novel.
Ja, in warum nicht? Oder halt als als Reihe bei Tokyo Plop oder bei Schmalzen Manga oder bei. Weiß nicht.
Bin da sofort dabei. Ja. Lass das pitchen.
Okay, also ihr macht jetzt einen neuen und da seid ihr jetzt gerade in der Konzeptionsphase oder seid ihr schon am Pitchen? Nee, ihr seid noch in der Konzeption.
Wir machen jetzt gerade, wir arbeiten jetzt gerade wirklich an der Pitch-Bibel. Also wir machen eine schöne Präsentation mit ein bisschen Concept Art, mit ein bisschen Text und so und dann werden wir hoffentlich dieses Jahr fertig und können das mal rausschicken.
Welches Genre wird denn das?
Auf jeden Fall ein bisschen mehr kinderfreundlich. Sci-Fi, Comedy, aber so für alle, die Gravity Falls mögen. Also ich liebe Gravity Falls und das ist so die Tonalität, die ich mir eigentlich auch für unsere Serie dann vorstelle.
Cool.
Ja. Und definitiv einfacher Elevator Pitch. Sobald wir mal damit fertig sind und das rausgeschickt haben, können wir das in einer weiteren Folge irgendwann gerne machen. Kann ich mal erzählen, was passiert ist nach danach.
Ja, auf jeden Fall. Aber Animation ist ja nur eines. Du bist ja auch weiterhin Comic-Autor geblieben in der Zeit. Du hast ja A House Divided gemacht. Mit deinem alten Kollegen, oder?
Ja, genau, mit Marius. Ja, das war unser Traum. Wir sind halt riesen Fantasy-Fans. Wir haben uns ja in der Schule auch kennengelernt in einer D&D-Gruppe, in der wir dann irgendwie mit 12 oder so zusammengespielt haben, Classic. Und dementsprechend wollten wir einen Fantasy-Comic machen, der lustig ist, der ein bisschen episch werden kann, der eigentlich auch unser Liebesbrief an Dungeons & Dragons ist und alles so ein bisschen einen Zeichentrick-Look hat. Also Marius ist auch ein großer Animationsfan und wir sind beide auch riesen Studio Ghibli-Fans und das war so unser Versuch, all unsere Einflüsse da zu kanalisieren und eine längere Geschichte zu erzählen. Da sind wir gerade, also die ersten beiden Bände kamen bei Carlsen raus. Und jetzt haben wir Band 3 gerade fertig gemacht und sind direkt an Band 4. Also der vierte Band wird auch der letzte Band, der Abschluss der Reihe. Und da sitzen wir gerade dran und arbeiten frenetisch.
Wie ist denn das gelaufen? Wie seid ihr denn da mit dem Ding bei Carlsen untergekommen?
Gott, das war auf einem Comic-Salon vor vielen Jahren.
Als es noch Comic-Salons gab.
in der Before Times, genau. Als wir uns noch treffen konnten an Orten. und Menschen mit Menschen gesprochen haben. Ja, also in, ich glaube, wir haben 2013, war da ein Comic-Salon? 2013 oder 2014?
Ich glaube eher 14.
Das muss ja immer gerade Zahlen gewesen sein eigentlich.
Ja, genau, weil dann haben wir haben 2013 angefangen, an House Divided zu arbeiten. Also ich habe angefangen, die ersten Seiten zu schreiben. Marius hat angefangen, die ersten Seiten zu zeichnen. Wir wussten ungefähr, wo es hingeht und wollten das eigentlich direkt als Webcomic. Das war eigentlich Plan A. Wir machen einen Webcomic und wir machen den direkt auf Englisch, weil das war das große Learning aus Selektive Erinnerung, wo wir einfach fast keine Leser hatten, bis irgendwann mal jemand einen unserer Strips auf Englisch so ganz schlecht selber gelettert, übersetzt hat, auf Reddit gepostet hat und der bei Reddit halt auf der Hauptseite war und total abging und plötzlich gab es den Strip irgendwie in 5 Sprachen übersetzt und ging halt so ein bisschen viral und wir haben gemerkt, oh ja, die Chance hätten wir übrigens bei jedem Strip, wenn wir ihn direkt auf Englisch machen würden und nicht auf Deutsch, was niemand lesen kann. Und deswegen dachten wir, okay, wenn wir eine längere Geschichte machen, machen wir sie direkt auf Englisch. Und dann haben wir einfach so ein kleines Teaserheft mit den ersten 20 Seiten selber gedruckt, um eigentlich unseren Webcomic zu bewerben auf dem Comic-Salon. Und haben uns bei der Comic Solidarity hingesetzt und haben da diese Heftchen verkauft, die selbstgedruckten. Und Joscha meinte, Joscha hatte ich gerade davor kennengelernt und der meinte dann, ja, geh doch mal zu den Verlagen, nimm doch das Heft mit und frag, ob die das drucken wollen. Und dann ist er einfach mit mir rumgelaufen, hat mich so an der Hand genommen und ist dann zu allen Verlagen gegangen. Oh. Hier, Heiko will jetzt euch das zeigen.
Ah, okay.
Ich habe hier den kleinen Heiko.
Heiko hat was gemalt.
Genau.
Also wenn man mal seinen Comic bei einem großen Verlag unterkriegen will, dann muss man nur mit Joscha Sauer mal rumlaufen.
Ja, also es ist, ich wünschte, es wäre so einfach. Also das war so der Anfang. Es hat dann ja immer noch irgendwie Jahre gedauert, bis das Ding wirklich rausgekommen ist. Es ist, die Mühlen im Verlagsbereich arbeiten halt unfassbar langsam. Aber ja, so hat das dann geklappt. Und dann haben wir halt den ersten, zweiten Band, ich glaube, also 2016 und 2018 rausgebracht. Und jetzt haben wir 2020. Und wir wissen noch nicht so genau, was mit Band 3 und 4 passiert, ehrlich gesagt.
Und das lief dann da zu wenig erfolgreich? Oder warum ging es nicht weiter bei Carlsen?
Das ist halt gerade noch so in der Schwebe. Das ist so ein bisschen doof, weil wenn wir jetzt irgendwie 2 Wochen später aufgenommen hätten, könnte ich, glaube ich, schon konkreter sagen, was passieren wird. Aber da wir noch nicht so genau, noch keine Angaben und noch nicht wirklich wissen, was wir machen wollen. Also gut verkauft hat es sich nicht. Beziehungsweise, was ist schon gut verkauft? Der erste Band hat sich 2000 Mal verkauft und der zweite Band hat sich irgendwie, glaube ich, 1200 Mal verkauft.
Klingt schon mal ganz gut eigentlich für deutsche Comic-Verhältnisse so.
Ja, aber nicht wirklich so, dass irgendwie Leute jetzt begeistert wären und Werbung schalten würden in einem Verlag. Also,
das ist ja wieder das alte Spiel. Ja. Ne? Die Leute, in diesen Verlagshäusern denken, ja, ich mache nichts und es bringt mir Kohle, dann passiert das nicht. Und dann sagen die Leute, ja, es bringt mir keine Kohle, dann mache ich doch auch keine Werbung dafür. Das ist ja, das ist dieses Paradoxe. Und ich meine, du hast in der Werbebranche gearbeitet, du weißt ja wohl am besten, wie es funktioniert.
Ja.
Und ich finde ja, das halt, ich meine, wir reden hier ja halt auch nicht von einem großen Lizenztitel, ne? Wenn Carlsen, die haben halt, die kaufen sich halt die Lizenzen von irgendwelchen großen internationalen Comicstars oder verwerten ihre Lizenzen von Anno dazumal. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, da als Independent-Künstler, der jetzt nicht vorher schon als Superstar irgendwie durch die Welt getingelt ist, mit seinem neuen Comic-Projekt auch irgendwie durchzustellen. Gerade da muss doch das Marketing ansetzen und sagen, hier, das ist der neue heiße Scheiß, kauft das gefälligst so. Gerade wenn das halt auch so ein Teenager-Coming-of-Age-Geschichte ist, da musst du doch genau da rein und die Zielgruppen bespielen. Ich meine, das ist doch da, wo man Comic noch heutzutage auch vermarkten kann. Und das ist mir schleierhaft, dass da einfach nichts passiert ist.
Ich glaube, das sehe ich genauso. Und das ist auch so schwierig, wenn Leute einen beglückwünschen, weil man ist ja bei einem großen Verlag und Carlsen ist ja ein toller Name im Comic-Bereich. Aber ehrlich gesagt, über die Jahre habe ich das ja auch von ganz vielen anderen KünstlerInnen gehört, die bei Panini oder bei Egmont, es ist eigentlich egal, es ist überall das Gleiche, dass es für Verlage, es ist echt schwierig. Sie haben halt ihr Budget, ihr Werbebudget und sie überlegen sich, für was das ausgeben. Und Carlsen hat ja auch deutsche Künstler, die sie pushen. Und sie treffen natürlich Entscheidungen und dementsprechend, wenn du nicht einer von diesen Künstlern bist, die gepusht werden vom Verlag, fühlt es sich nicht anders an, als ob du den Comic selber rausbringst, ehrlich gesagt. Also klar, der Comic wird gedruckt und der ist auch erhältlich über eine ISBN-Nummer, aber von Band 2 von A House Divided habe ich zum Beispiel, den habe ich noch nie in einem Buchhandel gesehen. Also auch damals nicht, als er rauskam, bin ich natürlich erstmal in alle Buchhandlungen und habe da auch geguckt in der Comicabteilung, ob ich wenigstens irgendwie eine Ausgabe finde. Und ich habe sie halt nirgendwo gefunden. Und das ist schwierig, weil dann fühlt es sich also, und bei ersten Band war es auch so, da habe ich also vielleicht mal irgendwie ein Buch irgendwo gesehen, Bahnhofsbuchhandel gar nicht. Ich weiß nicht, ob der Vertrieb da extreme Schwierigkeiten hatte oder was der Grund war. Es ist halt nicht einfach damit geregelt, dass man sagt, ja, ich bin bei einem großen Verlag und das bedeutet, dein Comic verkauft sich oder dein Comic hat eine besondere Sichtbarkeit. Das hat damit eigentlich fast nichts zu tun. Und um die Sichtbarkeit muss man sich dann halt meistens dann doch wieder selber kümmern als Autor oder Zeichner und das geht vielen Kolleginnen genauso bei anderen Verlagen.
Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schade, weil wenn man dann erst so denkt, ja, jetzt habe ich es geschafft, ich bin bei einem der wenigen großen deutschen Comicverlagen, jetzt kann ich durchstarten und dann ist es ein bisschen so ein Dämpfer. Aber nichtsdestotrotz ist ja House Divided eine super gute Geschichte. Vielleicht kannst du da nochmal kurz in 3 Sätzen erklären, worum es denn da jetzt nur endlich eigentlich geht in diesem Comic.
Ja, klar. Es geht um ein Mädchen namens Henrietta, die ihre Eltern in einem Krieg verloren hat. In einem Waisenhaus aufwächst. Und Jahre später erfährt sie, dass sie die Erbin eines mächtigen, sehr, sehr bekannten Magiers sei. Der wäre wohl ihr Onkel und hat ihr ein gigantisches Haus hinterlassen. Und dieses Haus ist wirklich unglaublich groß. Es ist ein riesiger Turm. Henrietta wird in zu diesem Haus gebracht und merkt aber sehr schnell, dass sie nicht alleine ist in diesem Haus. Da sind schon einige andere Parteien eingebrochen und im Endeffekt eingezogen. Banditen, Räuber, Kobolde, riesige Spinnen, andere magische Wesen und die alle suchen nach einem Geheimnis, das in dem Haus ihres vermeintlichen Onkels versteckt ist. Und Henrietta ist wirklich einfach ein ganz normales Mädchen, die da zwischen die Fronten geworfen wird und erstmal dafür sorgen muss, dass sie selber nicht unter die Räder gerät und sich diese ganzen verschiedenen Parteien nicht die Köpfe abreißen. Das ist so der Auftakt zur Geschichte und das eskaliert natürlich alles noch ein bisschen weiter. Über 4 Bände.
klingt so ein bisschen wie eine klassische Literaturgeschichte eines bekannten Autors, der gerne mit solchen mysteriösen Erbschaften und Gönnern aus dem Hinterhalt gearbeitet hat. Und da noch eine ordentliche Portion Disney. Es sieht auch ein bisschen so aus, finde ich. Es hat schon,
total, wie du
hast vorhin schon gesagt, es hat viel Animation. Also ich habe gleich an so ein paar Disney-Animationen gesehen, aber es ist trotzdem ein eigener Stil. Also es ist jetzt nicht einfach dieser Disney-Stil 1:1 übernommen, sondern es hat einen eigenen Artstyle, der halt dieses wohlige, das kommt mir irgendwie bekannt vor, Gefühl bei einem auslöst, aber eben auch sehr eigenständig ist. Und ich finde halt gerade Henrietta als Hauptfigur ist super sympathisch und man kann sich da total mit identifizieren. Also auch ich als nicht mehr Jugendliche konnte das total gut, wie sie da einfach völlig überfordert ist. Und ich weiß, ich glaube, ich gibt da so im ersten Teil auch so eine Szene, wo sie dann erstmal irgendwie ein Bad nimmt oder so in der Wanne.
Ja, genau.
Das konnte ich so gut nachvollziehen, so erstmal, chill. Und diese beiden Fraktionen sind halt auch so. Ja, genau. Und diese Fraktionen sind halt auch so, die nehmen hier halt auch überhaupt keine Rücksicht auf sie. Also es hat diese Spannung, es hat diese Faszination der magischen Welt, aber es ist halt unglaublich lustig auch geschrieben. Und das ist einfach eine richtig gute Mischung aus allem. Und
ja, danke.
Deswegen war ich jetzt gerade auch so ein bisschen traurig, als du gesagt hast, es wird nur 4 Bände geben.
Das Problem ist, wir könnten natürlich das auch noch ewig weiterführen, aber wir arbeiten halt seit 2013 schon daran. Das heißt, das sind jetzt 7 Jahre, es werden 8 Jahre sein, bis wir es fertig haben. Und es nimmt einfach natürlich einen sehr großen Raum in Marios Leben ein, in meinem Leben ein. Und das ist natürlich auch schön. Morgen treffen wir uns wieder und storyboarden weiter Seiten für Band 4 und es macht jedes Mal unfassbar viel Spaß. Mhm. Und ich liebe diese Welt auch, ich liebe diese Charaktere und finde es toll, dass wir sie jetzt zu einem Punkt bringen können, wo sich die Geschichte hoffentlich zumindest einen befriedigenden Abschluss auch findet. Und natürlich stelle ich mir auch sofort schon Sequels vor und habe auch dafür Ideen. Aber ich glaube, es ist nach 8 Jahren noch einfach mal okay, erstmal wieder was anderes zu machen und so diese Geschichte zu einem guten Schluss zu bringen. Was ich halt überhaupt nicht will, was Marius nicht will, ist, dass man so eine Geschichte abbricht, dass man das beginnt und dann halt merkt, es bringt kein Geld und irgendwie es geht extrem viel Zeit für drauf. Das hat man ja halt leider auch in Deutschland, auch in anderen Ländern öfter, dass dann Serien halt, keine Ahnung, einfach abbrechen. Ja, das wird es bei uns halt auf keinen Fall tun. Das wird schon zu Ende gebracht werden. Das ist für uns auch super wichtig.
Aber zeigt halt auch, dass bei euch die Geschichte an erster Stelle kommt, so ein bisschen. Ne? Und nicht eben die ganzen Hintergedanken, die natürlich auch wichtig sind und ohne die es nicht funktioniert, aber ich finde es halt toll, dass ihr gesagt, okay, wir bringen es trotzdem zu Ende.
Das ist in Deutschland, das finde ich, ich wollte nur kurz sagen, in Deutschland habe ich das Gefühl, in der Szene, das ist natürlich, wir alle werden davon angetrieben, dass wir diese Comics machen, primär, weil wir einfach super gerne Comics machen und weil wir einfach, weil wir das teilweise auch wahrscheinlich müssen, so diesen Drang in uns haben, das tun zu müssen und es halt auch machen, wenn es keine angemessene monetäre Vergütung gibt dafür. Die wünscht man sich natürlich und man muss natürlich auch gucken, wie man sich dieses Hobby leisten kann, Bücher zu veröffentlichen. Aber ja, das ist natürlich ganz viel Leidenschaft und Idealismus von unserer Seite, dass wir das einfach machen wollen, damit es gemacht ist.
Ja, den Verlag jetzt zu wechseln ist wahrscheinlich, also du hast ja gesagt, du weißt es noch nicht, aber stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, weil das ja auch immer so mitten in der Serie einen Verlag zu wechseln ist ja für alle Beteiligten irgendwie schwierig.
Es ist für alle Beteiligten total schwierig, ja, auf jeden Fall. Und auch rechtemäßig ist es schwierig. Also es ist noch nicht ganz raus. Ich weiß auf jeden Fall, Band 3 und 4 werden in irgendeiner Form auf jeden Fall auch auf Deutsch erscheinen. Das ist gar keine Frage. Sie werden wahrscheinlich sogar früher in Amerika erscheinen.
Ja, genau.
Weil da kann ich nochmal kurz reingrätschen. Wir haben halt jetzt im April, will ich sagen, April, glaube ich, den ersten Band auf Englisch rausgebracht bei Learner Publishing und ihrem Imprint Graphic Universe. Der zweite Band kommt jetzt im November und der dritte dann halt im Frühling 2021. Das ist sehr cool.
Mega.
Wie kommt sowas zustande?
Das kam so zustande, dass wir uns im Endeffekt, dass wir Carlsen damals die Rechte, die Auslandsrechte für ein Jahr erstmal gegeben haben. Man kriegt ja einen Vertrag. Der erste Vertrag, den man von so ziemlich jedem Verlag bekommt, ist ein Standardvertrag. Da steht einfach drin, dass sie gerne alles hätten. Alle Rechte. Und dann muss man natürlich hingehen und muss einfach...
Streicht mal alles durch und geht zum Anwalt?
Du brauchst nicht mehr zum Anwalt zu gehen. Du streichst einfach alles durch. Bis auf die, Druckveröffentlichung. Und die deutsche Druckveröffentlichung. Und dann wird der Verlag wieder kommen und sagen, ja, wir bräuchten aber das und das und das hätten wir auch ganz gerne. Und dann kann man verhandeln. Und man, das ist eine Sache, die, über die müssen wir, glaube ich, auch in Deutschland richtig, richtig viel sprechen. Gerade die ganzen ComicmacherInnen und so. Weil das, da wird viele Leute geben halt dem Verlag erstmal alles, weil sie denken, das gehört so. Aber man kann vieles verhandeln, ehrlich gesagt. Und in unserem Fall war es gut, dass wir den, dass wir Carlsen erstmal nur für ein Jahr die Auslandsrechte gegeben haben, weil wir sie halt dann nach einem Jahr wieder zurück hatten. Und dann gesagt haben, okay, es ist nichts passiert, wir holen uns einen Literaturagenten. Und wir holen uns den Literaturagenten, den, also wir haben natürlich einige angeschrieben, wir wollten halt einen amerikanischen, weil der Wunsch halt war, primär den Comic im amerikanischen Raum rauszubringen. Und da gibt's halt eine Handvoll Leute. Die Nikki Smith hat, ist eine Comic-Autorin und Zeichnerin, die hat eine tolle Liste zusammengestellt mit Comic, mit Literaturagenten, die Comics vertreten. Und da bin ich einfach mal durchgegangen und habe ganz viele angeschrieben. Und wir haben dann auch wirklich den bekommen, Charlie Olson, den wir haben wollten, der so unsere Nummer eins erste Wahl war, weil er ist der Agent von Noel Stevenson, von Jeff Lemire. Oder wenn man Lemire so ausspricht. Also er hat ganz viele, die McElroys, die Adventure Zone machen, hat er, glaube ich, auch in seinem Portfolio. Und ich dachte, okay, das geht so in die Richtung von dem, was wir auch gerne machen. Und wenn er das Zeug versteht, versteht er wahrscheinlich auch unser Zeug. Und Charlie war sofort dabei und hat gesagt, ja, alles klar, lass machen.
Wow.
Und dann haben wir halt einen Verlag gefunden.
Cool.
Aber ich meine, das ist ja jetzt, also mal im Ernst, dass so jemand, der mit solchen großen Namen arbeitet, ja wahrscheinlich schon auch Tausende von diesen Anschreiben bekommt und dann sofort ja sagt, das ist ja schon auch mal eine Qualitätsauszeichnung, oder? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht üblich, dass jemand dann sagt, okay, ich nehme euch mit auf in das bisschen Zeit, was ich jetzt noch übrig habe und macht das für euch klar. Also das ist ja richtig krass.
Ja. Also ich meine, wir haben auch Absagen bekommen von anderen Autoren und von anderen Agenten und ja. Teilweise haben auch Agenten sich gar nicht gemeldet. Ist auch, glaube ich, immer ein bisschen Glück dabei, ob jemand gerade Zeit und Raum hat. Aber vor allem hat es, glaube ich, extrem geholfen, dass wir halt sagen konnten, es sind zwei Bücher schon fertig. Zwei Bände sind schon komplett fertig. Ich habe sie auch schon auf Englisch geschrieben. Du kannst sie sofort lesen und du kannst sie auch sofort so weiterleiten. Das ist halt Material, das jetzt da ist. Und wir machen halt noch, noch weitere. Und das ist, glaube ich, deutlich leichter, dann ja zu sagen, als wenn man jetzt kommt und sagt, hier sind ein paar Skizzen, hier ist eine Outline, das möchte ich machen. Da gehört dann, man kann sich einfach direkt vorstellen. Ne? Du siehst einfach die ersten beiden Comics. So kam das dann. Es war super spannend, in diesen Prozess reingucken zu können, wie gepitcht wird in Amerika, wie halt an Verlage herangetreten wird, weil Charlie da extrem transparent war. Er hat uns halt immer CC gesetzt bei allen Mails, die er rausgeschickt hat und so konnte man sehen, was auch so die Reaktionen waren und manche Verlage haben dann waren erstmal interessiert und dann später nicht mehr interessiert und haben dann direkt Fragen gestellt, so dieses ganze kategorisch Denken in Middle Grade und Young Adult ist halt total wichtig in Amerika. Was ich übrigens in Deutschland im Verlagsbereich noch nie gehört habe, dass jemand, also gibt's sicherlich auch, aber zumindest im Comic-Bereich hat mich noch nie jemand gefragt, ist das jetzt Middle Grade oder Young Adult oder New Adult oder das.
Hier gibt's eigentlich nicht. Nur Kinder und Erwachsene. Dazwischen gibt es
ja, genau.
Das ist ja auch das ist auch ein ganz großes, ganz große Lücke, was ich immer wieder feststelle, wenn Leute dann nach Comics fragen für den nach Kinder. So, also ich sag jetzt mal so ab Teenageralter 12 bis 18. Das gibt's in Deutschland nichts Dediziertes dazu. Das Einzige, was da wirklich dediziert ist, sind dann tatsächlich die eingekauften, übersetzten, dedizierten Sachen aus USA. Aber es gibt nichts Originäres bisher. Das sind immer Kindercomics. Und das ist,
oder Mangas, ja, das halt. Mangas.
Ja, genau. Ja. Und wie ist es dann, wenn der jetzt, der ist ja jetzt schon, die erste Band ist ja schon eine Weile raus und so, wie zufrieden seid ihr damit absetzen? Jetzt gerade im Vergleich zu Carlton zum Beispiel ist es ja doch interessant auch zu sehen, oder? Weil ich meine, der USA-Markt ist natürlich ein völlig anderer, aber trotzdem kann man ja so ein bisschen einen Vergleich ziehen.
Ich habe noch keine Zahlen bekommen, aber ich gehe davon aus, dass es desaströs ist, weil wir einfach, das ist halt eine Sache, die man nicht kontrollieren kann, aber es ist halt 2020 und wir sind exakt zu dem Punkt rausgekommen, als der Lockdown in Amerika war wegen Corona. Fuck. Das heißt, unser Buch, es war auch nicht mehr aufzuhalten und das war vorher ein paar Wochen vorher so eine Wackelpartie, wo man halt dachte, wie entwickelt sich das jetzt und wird es irgendwie so einen richtigen Lockdown geben? Und im Endeffekt war dann halt die Ansage vom Verlag so, ja, ist doof, aber wir können es jetzt auch nicht mehr stoppen. Mhm. Und dementsprechend kam das Buch zu einem Zeitpunkt raus, als der Buchhandel in den meisten Staaten geschlossen war, Comicläden einfach nicht mehr beliefert wurden, weil Diamond, der einzige Vertrieb in den USA, der Comicläden beliefert, seine Arbeit eingestellt hat, exakt zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, Comicläden haben einfach monatelang, konnten sie unser Buch gar nicht bestellen, weil Diamond nichts mehr rausgeschickt hat. Und Amazon, man könnte immer sagen, ja, Leute können es ja über Amazon kaufen. Ja, Amazon hat genau zu dem Zeitpunkt Lieferzeiten von irgendwie bis zu 3 Wochen gehabt für Bücher und alles, was halt nicht irgendwie Corona-relevante Waren waren. Das heißt, wir sind halt, das ist wirklich ein bisschen bitter gewesen, weil wir haben überraschend viel gute Presse gehabt. Wir haben, wir hatten einen tollen Publicity-Menschen, den Lerner und der Verlag für uns beauftragt hat, David Hyde. David Hyde hat früher für DC Publicity gemacht und betreut jetzt ganz viele Indie-Künstler. Das war auch eine neue Erfahrung, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der halt sagt, ich werde für euch jetzt Reviews und Interviews und alles Mögliche klar machen. Aber ihr müsst mir da helfen, ich brauche Material von euch. Und wir haben tolle Reviews bekommen. Wir haben Reviews bekommen in Entertainment Weekly, wir waren im Hollywood Reporter.
Echt? Krass. Mit dem Buch.
Ja, also es war, Entertainment Weekly hat uns irgendwie als, ja, Entertainment Weekly hat so 3 Comics empfohlen. Und das eine war halt irgendwie so ein Paul Dini Batman-Comic, das andere war ein X-Men-Comic und unser Comic.
Wow.
So, ja, okay, wow. Alter. Also krasse, wirklich total großartige Publicity gehabt, aber das nützt dir alles nichts, wenn Leute nicht in den Laden gehen können, dein Comic kaufen können. Und die Problematik ist, das wird ja nicht besser. Also auch nachdem halt Läden wieder aufmachen durften, hast du ja einen Backlog von Titeln, den ja kein Laden stemmen kann. Und du gehst dann halt einfach runter. Also, wie gesagt, ich habe noch keine konkreten Zahlen, du kannst im amerikanischen Amazon als Autor, kannst du wirklich tracken, was so an Bookscans über die Theke gegangen ist. Und auf jeden Fall im zweistelligen Bereich gewesen. Also,
Das ist echt,
keine Ahnung.
Das ist echt
richtig bitter.
Tragisch. Wir können nur hoffen, dass es jetzt langsam wieder aufwärts geht und dass es trotzdem irgendwie nochmal. Also ich meine, es ist ja auch für die Publicity-Leute schwierig, das dann wieder in Gang zu bringen, wenn die Artikel alle schon durch sind, das nochmal irgendwie unter die Leute zu bringen. Aber naja, also ich meine, ihr habt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, alle 4 schon dort untergebracht. Das heißt, die komplette Serie kommt ja. Und das heißt, spätestens wenn der zweite Band rauskommt, hat man ja wieder einen Anlass und dann denken sich die Leute vielleicht, huch, habe ich ja gar nicht den ersten Teil mitbekommen, dann gucke ich da nochmal rein.
Das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass wir halt noch 3 weitere Titel haben, um halt im Endeffekt den ersten zu bewerben und vielleicht nimmt das wieder so ein bisschen Fahrt auf. Das könnte ja passieren. Aber es war auf jeden Fall der schlechtmöglichste Startpunkt, um einen Comic in eine Reihe zu starten. Aber da steckst du halt nicht drin und du kannst auch nicht kontrollieren.
Nee, also Pandemie ist halt wirklich auch so ein Vorfall, damit rechnet man ja auch nicht. Da kann man gar nicht rechnen.
Das war natürlich.
Wie Hurricane Katrina oder sonst was. Also, das passiert oder es passiert nicht. Aber wir nähern uns dem Ende dieser Folge leider, weil wir schon so viel tolle Sachen von Ihnen gehört haben. Aber ich möchte noch ganz kurz ein weiteres Thema ankündigen, weil das zeigt einfach auch bei einer Ausgangsthese nochmal ganz gut, dass du einer der umtriebigsten deutschen Comic-Autoren bist, die keiner kennt. Denn du hast ja auch noch einen anderen Comic mitgeschrieben in einer ganz anderen Welt. Aber das weiß auch niemand so richtig, denn du hast einen Comic mitgeschrieben, der quasi in einer Minecraft-Welt spielt, die ein deutscher YouTuber aufgebaut hat. Habe ich das so grob richtig gesagt?
Hast du sehr gut zusammengefasst, ja. Gut. Das ist der Golemkönig gewesen. Das war der erste Comic, der in der Welt von Paluten spielt. Und das muss man wahrscheinlich allen Hörern und HörerInnen erklären, weil ich kannte Paluten vorher auch nicht. Und das liegt halt daran, dass wir alle keine 13 sind und oder 15. Also Paluten ist ein unfassbar erfolgreicher deutscher Let's Player. Also spielt auf YouTube halt Videospiele und spricht dabei. Das ist so die basicste Art, wie man das erklären kann. Und ist aber so erfolgreich, dass er halt, ich glaube, 3 Millionen oder 3,5 Millionen Abonnenten hat. Also so ziemlich, wahrscheinlich alle unter 20 kennen ihn auf jeden Fall. Und das ist aber verrückt, dass es halt in einer Blase passiert, zu der ich vorher auch gar keinen Zugang hatte. Ich kannte halt Gronkh. Das war so der YouTube, der Let's Player, den ich kannte, aber es gibt halt noch einige andere, die ähnlich erfolgreich sind. Ja, und der Verlag heißt Community Editions, die bringen halt nur Bücher raus mit YouTubern und Influencern, und die hatten im Jahr davor einen Roman rausgebracht, den ersten Roman, der in Palutens Minecraft-Welt spielt. Und dann dachten sie, es wäre auch cool, noch einen Comic zu machen. Und so bin ich da irgendwie reingekommen.
Moment, halt mal, wie bist du denn da reingekommen?
Also sie haben das illustrieren lassen, die haben diesen ersten Roman illustrieren lassen. Es gibt also ein paar Illustrationen in Schwarz-Weiß und natürlich auch ein illustriertes Cover. Und die Illustrationen wurden gemacht von Irina Zinner. Irina Zinner ist eine tolle Illustratorin aus Hamburg. Und Irina kennt man in der deutschen Comic-Szene auch. Und sie hat unter anderem aber auch bei Nicht Lustig Hintergründe gezeichnet, bei der Serie. Also da hatten wir so ein bisschen auch Berührung. Und Irina hatte mich, glaube ich, soweit ich das richtig weiß, vorgeschlagen als Autor. Weil sie halt dachten, ja, wer schreibt denn Comics? Wie viele Leute gibt es in Deutschland, die das machen können? Es gibt halt irgendwie eine Handvoll maximal. Ja, und dann haben wir das halt gemacht zusammen. Irina hat den Comic gezeichnet, ich habe ihn geschrieben.
Hast du den komplett dir überlegt, oder wie viel hat denn Paluten da mitgemacht?
Ja, ich glaube, ich kann das erzählen. Paluten wird diesen Podcast niemals hören. Bitte nicht petzen, okay?
Ich sag nichts.
Wenn ihr so lange gehört habt, auch alle Zuhörer, nicht petzen. Ja. Seid fair. Wir sind jetzt hier so eine eingeschworene Gemeinschaft. Das Ding war so, ich habe mir eine Story komplett ausgedacht, habe das Paluten und seinem Manager gepitcht, und dann haben sie gesagt, ah, super coole Idee, aber was wäre wenn? Und haben im Endeffekt eine komplett andere Story angefangen, so im Gespräch. Also es gab so ein paar Elemente, sage ich mal. Es gab ein paar Elemente und Ideen, die sie mit reingebracht haben, und ich habe dann diese Elemente genommen und habe versucht, daraus eine neue Story zu basteln. Und die habe ich dann auch komplett geschrieben. Also den Comic habe ich schon komplett geschrieben. Aber es ist natürlich, die Charaktere, Paluten selber spielt ja auch mit seinem Avatar eine Rolle in dem Comic. Die basieren natürlich auf seinen Videos.
Und hast du da jetzt deinen krassen Fame in der Minecraft-Community damit bekommen? Bist du jetzt da, wenn du auf den Discord-Server läufst, dann rasten die alle aus, oder?
Wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, dass es niemand auch nur, also man müsste halt auf die letzte Seite von den Buchblättern, um zu sehen, dass da mein Name steht. Also glaube ich, dass es so ziemlich fast niemand gemacht hat. Das war total cool, auch ein guter Job. War auch eigentlich so der erste richtig längere Auftragscomic, den ich gemacht habe. Vorher habe ich halt, jahrelang mache ich ja schon, schreibe ich Comics für die Deutsche Bahn, der kleine ICE. Das sind ja auch Auftragscomics.
Ja, stimmt, genau.
Aber das war jetzt halt so ein, ich glaube, was, wie viele Seiten war das? Ich glaube, fast 100. Irgendwie 80, 90 Seiten. Hat schon Spaß gemacht. Vor allem hat es Spaß gemacht, einen Comic zu machen, der sich auch mal richtig gut verkauft. weil er einfach der erfolgreichste Comic 2019 war. Also so in Deutschland, außer Asterix.
Na klar, also 3 Millionen Fans haben halt 3 Millionen Mal den Comic gekauft, mindestens.
Sie haben ihn 90.000 Mal gekauft, glaube ich, 2009. Okay. Also um die 90.000 Mal sind es, glaube ich.
Das ist eine Menge.
Aber er verkauft sich immer noch. Also das Ding läuft immer noch. Und es kann auch sein, dass wir dieses Jahr irgendwie die 100.000 Marke knacken, wenn wir Glück haben. Das wäre schon toll.
Ist ja wohl eine Frechheit.
Ja, also natürlich hat das für mich einfach null Auswirkungen, abgesehen davon, dass ich mit dem Verlag halt weiter zusammenarbeite. Das ist ja auch schon mal schön.
Was für ein Verlag? Welcher Verlag?
Community Editions heißen die.
Das heißt, du machst jetzt noch für 2-3 andere InfluencerInnen noch Comics, oder?
Also noch nicht angekündigt. Ja, es gibt auf jeden Fall noch ein weiteres Projekt. Da habe ich gerade das Manuskript abgegeben. Ich darf, glaube ich, noch nicht sagen, für wen es ist. Kann man ein bisschen spoilern. Es ist auf jeden Fall ein Zeichner, auch ein bekannterer deutscher Zeichner, der den zeichnet. Und bin sehr gespannt, wie das da läuft. Also das Verrückte ist halt, dass dieses Ding, dass diese Comics wahrscheinlich so viele junge Leute zum Lesen und zum Comiclesen gebracht haben, wie halt einfach nichts anderes in den letzten Jahren in Deutschland. Und das finde ich schon mal cool. Also
ja,
das ist so die Sache, wo ich denke, hey, das hat sich irgendwie auch ein bisschen rentiert, da keinen kompletten Garbage zu machen, sondern ich mag den Comic total gerne. Der Golem-König ist einfach ein netter Abenteuer-Comic für Kinder. Und das finde ich, ist ein interessantes Geschäftsfeld plötzlich. YouTuber und Influencer-Comics.
Ja.
Mhm. Mhm. Ja, cool.
Ja.
Ja, wunderbar. Mhm. Dann haben wir ja jetzt hier einen guten Ritt durch dein Schaffen hingelegt.
Auf jeden Fall, ja.
Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen vielleicht?
Du
machst einen Podcast mit...
Mit Joscha Sauer, stimmt. Sehr, sehr unregelmäßig. Peinliches Schweigen. Ich glaube, es gibt 11 oder 12 Episoden und wer weiß, wann die nächste kommt. Aber die kann man sich alle auch noch anhören.
Ja, okay. Nee, du wolltest was anderes sagen?
Oder? Ich wollte sagen, die eine große Sache wäre noch, dass ich mit Ralf Rute zusammen den Rute-Kinofilm gerade schreibe. Also seit letztem Jahr eigentlich.
Den Rute-Kino, das wird dann sowas wie Otto der Film, oder was?
Nee, wie Werner der Erste. Nee, ich wünschte, es wäre wie der Erste Werner Film. Ich wünschte. Nee, es ist ein Animationsfilm. Basierend auf seinen Charakteren. Aber ein richtiger Kinofilm. Wenn es denn noch Kinos gibt in den nächsten Jahren, wer weiß.
Oder straight to Amazon Prime.
Ja, genau, sowas. Da hängt auch eine deutsche Produktionsfirma, Redpack, dahinter.
Ach, was? Echt?
Krass. Und da arbeiten wir jetzt seit letztem Jahr am Drehbuch. Das wird auch ganz cool.
Heiko Hörnig hat seine Finger überall drin, kennt jede berühmte Person, die man so
auch
kennen
muss. Auch in
ihnen. Ja.
Alle.
Du musst auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Ja. Es gäb sicherlich noch 5 andere Themen, über die wir gerne noch mit dir sprechen wollen. Aber jetzt haben wir erstmal ein bisschen so einen Überblick gegeben für die HörerInnen da draußen, wer du eigentlich bist. Und können jetzt mit Fug und Recht behaupten, du bist nicht mehr unbekannt und erfolgreich, sondern du bist ab jetzt bekannt und erfolgreich.
Ein Glück. So erfolgreich, und, so bekannt. Ja,
du hast millionenweise Minecraft-Comics verkauft, du schreibst Kinofilme mit. Also, wenn das nicht erfolgreich ist, du machst Comics, die sich in den USA verkaufen, wenn auch nur 2-stellig bisher, aber immerhin. Und wer weiß, was nur alles passiert. Also, wir spätestens in einem Jahr, aber wahrscheinlich vorher, machen wir wieder eine Folge mit dir und reden nochmal über 10 andere Themen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute so ausführlich zu schnacken.
Ja, danke.
Ja, danke euch. Auf jeden Fall. Machen wir gerne nochmal. Das nächste Mal erzählt ihr auch mal ein bisschen was über euch.
Vielleicht. Mal gucken. Ich meine,
nicht immer nur über mich reden.
wir haben hier, wir sind ja quasi auch so genau dieses Duo, was du mit deinem Kumpel machst, denn Carlos ist ja, Zeichner und ich bin ja Autorin, aber wir haben noch nie was zusammen gemacht.
Wir machen einen Podcast zusammen. Spielen Tischtennis.
Ja. Genau, wir machen Sport zusammen und unternehmen Ausflüge, gucken uns Wildschweine an.
Das ist auf jeden Fall gesünder als Comics machen. Körper und Geist gesund.
Genau, Körper und Geist in Bewegung halten. Vielleicht machen wir demnächst auch noch ganz andere Dinge zusammen. Mal gucken. Aber erstmal ist diese Folge für heute zu Ende. Und Carlos, du bist der bessere Abmoderator in dieser Richtung. Du kannst auch mal viele Hinweise geben. Bitte.
Wenn euch diese Sendung gefallen hat, bewertet und kommentiert bei Apple Podcasts. Gebt Feedback und empfehlt den Podcast weiter. Außerdem könnt ihr Lara über Ko-fi einen Kaffee ausgeben und mir auf Twitter jederzeit lustige Tiervideos schicken. Alle Links findet ihr wie immer auf unserer Website yaycomics.de.